jetzt den Predigtext. Der steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 17. Lukas, Kapitel 17, die Verse 11 bis 19. Und es begab sich, dass er reiste gen Jerusalem, zog er mitten durch Samaria und Galiläa. Und als er in einen Markt kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von ferne. Und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesu, lieber Meister, erbarme dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen: Gehet hin und zeiget euch den Priestern. Und es geschah, da sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, da er sah, dass er geheilt war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel auf sein Angesicht zu seinen, also zu Jesu Füßen, und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind ihrer nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte und gäbe Gott die Ehre? Denn dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm: Stehe auf, gehe hin, dein Glaube hat dir geholfen.
Einen schönen guten Tag. Heute hat das alles auch bedeutend besser geklappt, hier zu euch hinzukommen. Der Horror mit dem 9-Euro-Ticket ist vorbei. Aber so ist der Manfred auch mal ins schöne südliche Siegerland gekommen. Ja, wir gehen einen Schritt weiter im Lukas-Evangelium und kommen an einen Bericht, der zu dem sogenannten Sondergut des Lukas gehört. Theologische Schlauberger benutzen diesen Begriff Sondergut, um damit Begebenheiten aus dem Dienst Jesu zu kennzeichnen, die ein Evangelist für sich ganz alleine berichtet. So hier Lukas, die Begebenheit der Begegnung Jesu mit den 10 Aussätzigen. Das wiederum leitet uns darauf hin, dass ist eben nicht einfach so allgemein. Wieder mal ist das eine Begebenheit, die nicht der Vollständigkeit halber dasteht, weil sie nun mal passiert ist, sondern die uns berichtet ist und die uns bekannt gemacht wird in der Absicht, in der Lukas sein Evangelium zusammengestellt hat. Das sagt Lukas schon ganz zu Anfang in Kapitel 1, ich habe ganz viel in Erfahrung gebracht von Jesus, ich habe ganz viel gesichtet, ich habe ganz viel, was es an Gerüchten gab, in die Tonne geschmissen, aber auch aus dem, was wirklich stimmt, habe ich eine ganz bestimmte Auswahl getroffen, damit du, lieber Gottesfreund, einen sicheren Grund der Lehre bekommst, darin du unterwiesen bist. Was wir im Lukas-Evangelium finden, hat also das Ziel, uns Glaubensunterweisung zu sein und das Fundament festzumachen, auf dem wir im Glauben stehen und auf dem wir unser Leben gegründet haben. Dass Lukas gerade diese Begebenheit so bedeutsam ist, das kann man relativ leicht nachvollziehen, wenn er auch nochmal ausdrücklich erwähnt, der da zurückkommt, ist ein Samariter. Lukas war ein Christ aus dem hellenistischen Heidentum, aus Antiochia, dem es immer wieder ein besonderes Anliegen ist, zu betonen, das Heil kommt aus den Juden, aber es ist nicht exklusiver Besitz der Juden. Jesus Christus ist von Gott gesandt als Heiland der Welt. Und wer immer in seinem Leben sieht, dass er einen von Gott gesandten Heiland braucht, der ist herzlich eingeladen, sich an das Evangelium zu hängen, das auch ihm gilt. Jesus Christus, Heiland der Welt, auch Heiland gerade der heidnischen Welt, aus der Lukas auch kam. Heiland auch gerade derer, das ist ja auch hier der Sinn der besonderen Erwähnung, die in den Augen der frommen Juden als Unreine dastanden. Der da zurückkam, der war ein Samariter. Dass Jesus diesen Samariter trifft, das hat schon zentral mit seiner Sendung zu tun. Wir erfahren auch gleich eingangs, wo Jesus da gerade unterwegs ist. Es muss im Grenzgebiet von Galiläa und Samaria gewesen sein, auf seinem Weg nach Jerusalem. Normalerweise machten Juden einen riesigen Umweg, wenn sie nach Jerusalem wollten, damit sie nicht durch Samaria mussten. Die gingen von Galiläa aus nach Osten bis ins Jordantal, gingen dann am Jordan runter und von Jericho aus wieder rauf. Das Ganze hätte man deutlich abkürzen können, aber man wäre durch ein unreines Land gekommen. Jesus ist genau da. Jesus ist da, wo das Galiläa der Heiden, Jesaja 8, übergeht in das Samaria der Heiden. Auch wieder so eine Lukas-Geschichte, weil auch da sein Heilandsauftrag stattfinden muss. Wir sind es, glaube ich, normalerweise gewohnt, die meisten von uns auch schon seit Tagen der Sonntagsschule, diese Begebenheit zum Thema Dankbarkeit zu hören. Das liegt ja auch nahe. Jesus thematisiert es am Schluss auch. Nach meinem Dafürhalten würde diese Sicht aber dahinter zurückbleiben, was Lukas wirklich will, was wir verstehen sollen in dem Bericht, den er uns hier hinterlässt. Ich glaube, es geht um das ganz große und ganz zentrale, wesentliche Thema Erkenntnis Jesu Christi. Und eben um nichts Geringeres als das, auch nicht unbedingt nur um einen Teilaspekt, sondern wirklich um die Frage, wer ist das eigentlich? Hier bekommen wir viel Verschiedenes mitgeteilt in dem Bericht und den einzelnen Aspekten, die wir hier mitgeteilt bekommen, wenden wir uns mal zu. Das, was ich gleich voranschicken möchte an Erkenntnis Jesu Christi, ist etwas, was mein Bibelkundelehrer Ernst Horn uns immer wieder gesagt hat. Wer Jesus Christus um Erbarmen bittet, an dem kann er nicht vorübergehen. Das ist das Erste, was ich mal so in dieser Absolutheit in den Raum stellen möchte, damit sich das auch jeder seelsorglich greifen kann. Wer Jesus Christus um Erbarmen bittet, an dem kann er nicht vorbeigehen. Das ist es ja, was die 10 Aussätzigen hier tun. Sie wählen eine Anrede für Jesus, und damit bin ich beim zweiten Punkt der Erkenntnis Jesu Christi, die wohl noch hinter dem zurückbleibt, was es eigentlich sein sollte. Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Die 10 Aussätzigen hatten schon durchaus eine Erkenntnis Jesu. Da war ein Wanderrabbiner unterwegs, der von Gott eine besondere Vollmacht bekommen hatte. Die liegt sowohl in seiner Lehre, das wissen wir ja schon, er lehrt mit Vollmacht, nicht wie die Schriftgelehrten. Die liegt aber auch in dem, was er tut. Durch das, was man von ihm wusste, konnte man erkennen, da hat Gott jemanden geschickt, der in das Leben von Menschen in heilvoller Weise eingreifen kann und das auch tut. Deswegen rufen sie sein Erbarmen an. Aber sie tun es noch mit der Anrede, lieber Meister. Hier verweise ich nochmal auf Lukas 5, als Jesus in das Boot des Simon Petrus steigt und zu Simon sagt, fahr mal ein bisschen raus und werf die Netze aus. Petrus antwortet in einer Form, wie es die Höflichkeit gebietet. Übersetzt wird das auch mit Meister oder mit Herr. Aber die Anrede bedeutet eigentlich noch so das, wie man mich jetzt auch anreden würde, wenn man mir auf der Straße begegnet und sagt, guten Tag, Herr Döhling. Damit möchte niemand sagen, dass ich sein Herr bin. Da ist einfach nur einer höflich. Und so ist das mit dem griechischen Epistata. Man würde es jetzt nicht als Vorsteher übersetzen, obwohl das die wörtliche Bedeutung wäre. Vielleicht so ein bisschen wie der Franzose sagt Monsieur, obwohl es gar nicht sein Herr ist, oder der Engländer jemanden anredet mit Sir, obwohl der gar kein Ritter ist. Man ist einfach höflich. Man begegnet mit einer gewissen Höflichkeit, auch mit einer gewissen Erwartung. Man begegnet aber noch nicht in der eigentlichen Erkenntnis, wem man da begegnet. Dann wirft Simon Petrus die Netze aus. Gedacht haben wird er sich wahrscheinlich, Jesus, bleib du mal beim Predigen und überlass das Fischen mir. Am helllichten Tag wird das nichts. Vielleicht hat er auch gerade nichts Besseres zu tun. Er wirft die Netze aus. Und er kann die Netze kaum wieder einholen. Das ist der Punkt, an dem diese cholerische Streitaxt Simon Petrus sich in die Fische kniet vor Jesus hin und aus dem Epistata Herr weggeht zum Kyrios. Herr, du bist der Herr, der wirklich das Sagen hat. Du bist der Herr, der wirklich herrscht. Du bist der Herr, der etwas spricht und dann passiert das auch. Du bist der Herr, der mit Vollmacht Herrschaft ausübt. Kyrios. Das ist der ganz entscheidende Schritt der Erkenntnis Jesu Christi, den wir von Simon Petrus berichtet bekommen, dass er aus diesem höflichen Allerweltsherr rüberwechselt in ein Herr, das Jesus wirklich als den Herrn bekennt, der herrscht und der regiert. Wir können das am Bericht der Evangelien auch so mitnehmen und sollten uns das vielleicht dringend auch ins Stammbuch geschrieben sein lassen, dass wir mit unserer Haltung dahin kommen, Jesus nicht als Allerweltsherrn zu bekennen, sondern als den Herrn, der herrscht. Dass wir mit unserem Leben dahin kommen, mit einem stolzen Mann wie Petrus in den Fischen zu knien und Jesus als wirklichen Herrn zu bekennen. Weg von einem lieben Meister, der vielleicht Kluges zu sagen hat, vielleicht auch vollmächtig handeln kann, hin zu dem Herrn, der wirklich herrscht, der Herrschaftsmacht genug hat, sich die Verhältnisse, mein Leben, meine Schwierigkeiten, meine existenzielle Not, wie hier bei den Aussätzigen, untertan zu machen. Und in dieser Weise zu ihm zu kommen als dem Herrn, da werden wir uns später den Samariter noch mal ein bisschen näher angucken. Erkenntnis Jesu Christi. Jesus macht dann etwas, was sich ja sehr komisch liest. Wenn er sonst ein Wunder tut, ist das manchmal ein Wort, das er spricht. Manchmal ist es auch eine Geste oder eine Tat, wenn er einen Blinden heilt und legt ihm erst Lehm auf die Augen. Wir bekommen da verschiedene Verhaltensweisen Jesu geschildert in den Evangelien, so auch diese hier. Jesus sagt zu den Aussätzigen, nachdem sie ihn um Erbarmen angerufen haben, nicht, kommt mal her. Er sagt zu ihnen, geht mal weg. Das erscheint mir seltsam. Er sagt zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Es gibt in 3. Mose 14 eine ganze Abhandlung darüber, wie das vonstatten zu gehen hat, dass jemand vom Aussatz reingesprochen wird. Das Bemerkenswerte gerade in 3. Mose 14 ist, dass diese Textstelle Aussatz praktisch gar nicht als Krankheit behandelt. Da ist nie die Rede von gesund oder ungesund, da ist immer die Rede von rein oder unrein. Es gibt in der Tora auch kein Gesetz zu dem Thema, wer erkältet ist, soll 7 Tage vor dem Lager wohnen. Es gibt aber sehr wohl ein Gesetz zum Aussatz. Dem müssen die Aussätzigen hier ja auch gehorchen. Sie sind nicht mehr Teil der Gemeinschaft, sie dürfen sich auch nicht weiter nähern. Die Begebenheit hat in einem Dorf stattgefunden. Wenn es eine befestigte Stadt gewesen wäre, hätten sie gar nicht reinkommen dürfen. Aber sie dürfen zum Beispiel Jesus nur von Weitem anrufen. Und sie müssen, wann immer Gegenverkehr kommt, rufen, ich bin aussätzig. Dieser Aussatz trennte komplett von Gemeinschaft. Es kann ja sein, dass die verheiratet waren, Kinder hatten, dass die eine Arbeit hatten. Hatten sie jetzt alles nicht mehr. Es ist auch zu vermuten, dass zumindest die anderen 9 früher zur Synagogengemeinde dazugehört haben, konnten sie jetzt nicht mehr. Sie waren eben nicht einfach nur ungesund, sie waren unrein. Darauf bezieht sich die Regelung in 3. Mose 14. Da geht es darum, wie Gott es ordnet, dass ein solcher Aussätziger aus dem Stand des Unreinseins zurückkehren kann in den Stand des Reinseins. Da wird ein Riesenaufwand getrieben. Das können wir so gar nicht alles jetzt nochmal zur Kenntnis nehmen. Wir wollen uns gleich mal noch einem wesentlichen Punkt da zuwenden. Nur, dass wir die Grundbedeutung von Aussatz mal verstanden haben. Aussatz schließt aus jeder menschlichen Gemeinschaft aus. Aussatz schließt aber auch aus der Gemeinschaft des Volkes Gottes aus und schließt damit letztlich auch aus der Gottesbegegnung aus. Der Besuch in der Synagoge war eben nicht mehr möglich. Es geht also um das ganz grundsätzliche Lebensthema ausgeschlossen sein von der Gemeinschaft mit Gott. Unter anderem deswegen gehörte das Thema Aussatz auch zu den eindeutigen Kennzeichen des Messias. Über die Jahrzehnte hinweg haben dann ein paar der Juden, die ja auch nicht ganz dämlich waren, mal die Schriftgelehrten gefragt, sag mal, wenn jetzt der Messias wirklich kommt, woran erkennen wir den eigentlich? So ein paar hergelaufene Messiasse oder Behauptungsmessiasse hatten wir ja immer mal. Wie erkennen wir denn den echten? Und die rabbinischen Schulen sagten an 3 Kennzeichen. Erstes Kennzeichen. Jemand, der von Geburt an blind war, kann auf einmal sehen, als hätte er schon immer gesehen. Damit ist die geistliche Blindheit weggenommen und die geistliche Sehfähigkeit völlig hergestellt. Zweites, wer wirklich der Messias ist, der ist in der Lage, einen stummen Dämon auszutreiben, sodass hier nicht irgendwie gesagt werden kann, ja, der hat da irgendwelche Tricks, sondern dass wirklich gesagt werden muss, hier ist der gekommen, der über die unsichtbare Welt die Macht hat, dem sich die unsichtbare Welt beugen muss, ob sie will oder nicht, weil er Kyrios ist, der das Sagen hat. Das dritte ist, wenn der wirkliche Messias kommt, dann macht er Aussätzige rein. Das hat es in Israel nicht gegeben. Wir bekommen zwei Berichte im Alten Testament. Das eine ist Miriam, noch in der Wüste Sinai. Das andere ist der Heide Naaman. Ansonsten, kein Angehöriger des Volkes Gottes ist jemals vom Aussatz rein geworden. Aber wenn der Messias kommt, dann ist das soweit, dann gibt es das Reinwerden von Aussatz. Dann gibt es das Versöhntwerden, das Wiederhineinkommen in die Gemeinschaft der Menschen, in die Gemeinschaft des Volkes Gottes und zu alleroberst natürlich das Wiederhineinkommen in die Gemeinschaft mit Gott selber. Dass Sünde nicht mehr das Bestimmende ist, das einen Menschen vor Gott in die Unreinheit bringt, sondern dass die Sünde im Sieg des Messias gerichtet ist, sodass der Unreine hintreten kann vor Gott und sich reinigen lassen kann durch das Opfer, das dafür gebracht wird. Damit sind wir bei einem Punkt aus 3. Mose 14. Hier beschäftigt mich ein bisschen die Frage, wenn da ein Opfer gebracht werden muss, wie sollen die Aussätzigen das denn machen? Was haben die denn noch für Mittel, um Opfer darzubringen für ihre Reinigung? In 3. Mose 14 ist das so geregelt, dass der Priester für das Opfer sorgt. Ich dachte, als ich das so gelesen habe, hier hast du in 3. Mose 14 den Hebräerbrief zusammengefasst. Der Priester sorgt für das Opfer. Dieses Opfer besteht ganz konkret in zwei Turteltauben. Die eine wird geschlachtet und der Priester nimmt das Blut der geschlachteten Turteltaube und sprengt es an den, der früher aussätzig war. Diese bildhafte Handlung ist uns ja nur allzu bekannt. Vom großen Versöhnungstag, wo das Blut des Bocks an den Gnadenthron gesprengt wird. Vom allerersten Passa-Ereignis, wo das Blut des Lammes an den Türpfosten gestrichen wird. So wird hier der, der früher mal aussätzig war, mit dem Opferblut dieser einen Taube besprengt. Während der Priester die andere Taube nimmt und fliegen lässt. Welches Lied ist das? Großer Mittler, der zur Rechten des großen Vaters steht. Da gibt es die Zeile, und dein siegreich Auferstehen lässt uns in die Freiheit gehen. Dieses Opfer unterscheidet sich von Yom Kippur. Der zweite Ziegenbock bekommt ja die Sünde aufgelegt und wird dann in die Wüste geschickt. Hier wird die zweite Taube in die Freiheit entlassen. Diesen Freiheitsgedanken, den sollte man mitnehmen in das Verständnis dieses Opfers. Dass wer aus dem Aussatz herausgetreten ist, wer mit dem Opferblut besprengt ist, dass der hineingetreten ist in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes, wie die Taube losfliegen darf, wohin sie will. Wer früher unrein und ausgestoßen war und es dann im Messias nicht mehr ist, der tritt ein in eine herrliche Freiheit, in der er leben kann. Die Seiten 3. Mose 14, die haben wahrscheinlich im Gesetzbuch dieses Priesters noch geklebt, weil die noch nie ein Mensch gebraucht hat vorher. Es gab ja keine Reinsprechung vorher, vor den Begebenheiten mit Jesus. Aber dennoch wird an dieser Stelle deutlich, was Jesus auch zum Ausdruck bringen will, wenn er sie wegschickt, wenn er sagt, geht hin und zeigt euch den Priester. Jesus gibt damit ja eine Wegweisung, Und Wegweisung ist die deutsche Übersetzung des hebräischen Wortes Torah. Jesus macht also hier genau das, was die Torah auch macht. Sie weist einen Weg. Das ist bei Jesus zuerst mal der Weg der Aussätzigen hin zum Priester. Das ist dann natürlich auch der Weg mit dem Priester hinein in 3. Mose 14. Und das ist dann natürlich auch mit dem Priester zusammen aus 3. Mose 14 heraus die Erkenntnis, da ist der Messias des lebendigen Gottes gekommen. Der tut, was ihm gebührt zu tun, was Gott ihm aufgetragen hat. Und wenn er das an dieser einen Stelle tut, dann wird er das in Vollkommenheit tun, auch an allem anderen, was er noch zu erfüllen hat. Das sollte erkannt werden. Deswegen sollten die zum Priester gehen. Wünschenswert wäre gewesen, dass anschließend der Priester mit zu Jesus kommt und wirklich versteht, worum es da in der Tora geht. Der Vorwurf Jesu war ja immer so ein bisschen der, ihr Pharisäer und Schriftgelehrten, ihr macht mit der Tora überhaupt nicht das, wofür Gott sie euch gegeben hat. Das ist ein bisschen so, wie wenn ich bei uns vor der Haustür ein Schild aufstellen würde, wo drauf steht, Burbach 4 Kilometer. Die Sachinformation wäre völlig korrekt, weil von uns aus sind es nach Burbach 4 Kilometer. Und jetzt bildet sich da eine Menschentraube vor diesem Wegweiser, guckt da drauf, tauscht sich auch sehr gelehrt darüber aus. Ah, Burbach 4 Kilometer. Ja, Burbach 4 Kilometer. Und dann stellt sich einer daneben und sagt, Leute, nur mal damit ich das auch verstehe. Ihr habt den Wegweiser, ihr wisst, worauf er weist. Ihr redet auch ständig davon, worauf er weist. Und wann ist es jetzt soweit, dass von euch mal einer losgeht und dem Wegweiser mal folgt, damit er mal zu dem Ziel hinkommt, auf das der Wegweiser weist? Was ihr da mit dem Wegweiser macht, das hat doch überhaupt keinen Sinn. Hätte doch nur einen Sinn, wenn ihr den Wegweiser als das benutzt, was er ist. Nämlich ein Wegweiser hin zum Ziel. So drückt es sehr pointiert der Apostel Paulus aus in Römer 10, Vers 4. Das Ziel der Tora ist Jesus Christus. Das Ziel der Tora ist nicht, die Tora einzuhalten oder gelehrte Vorträge über die Aufschrift auf dem Wegweiser zu halten. Das Ziel des Wegweisers ist, den Weg zu gehen und an das Ziel dieses Weges hinzukommen, nämlich Jesus Christus. Das ist, glaube ich, das Grundlegendste, was hier erkannt werden soll. Gott sagt in seinem Wort, ich habe dir meinen Weg vorgelegt, den gehe, weiche nicht davon. Was Gott nicht gesagt hat, ist, liebes Volk, richte dich auf dem Weg häuslich ein. Was er gesagt hat, ist, geh diesen Weg, auf diesem Weg will ich dich zu meinem Ziel bringen. Und dieses Ziel ist eben der Messias, ist Jesus Christus. Es ist ja doch in den Opfern, die die Tora anordnet, immer wieder der Gedanke, wann kommt denn eigentlich mal ein Opfer, das wirklich tut, wofür es gebracht wird? Das wirklich gilt, das wirklich austrägt, was es bedeutet. Es gibt viele verschiedene Opfer, Schuldopfer, Sündopfer, diverses andere, was man brachte, wenn man Schuld erkannt hat. Dann gab es aber noch den Jom Kippur, einen Tag im Jahr, an dem für die verborgenen Sünden des Volkes geopfert wurde, also was man nicht wusste, sondern dafür, dass man trotz allem Sünder war. Und irgendwann musste doch mal der Tag kommen, an dem ein Opfer gebracht wird, das einen aus diesem Hamsterrad rausholt. ein Opfer, das einen Jom Kippur, einen großen Versöhnungstag, wirklich mal in Kraft setzt. Dazu sagt Gott, ja, gibt's am Ziel meiner Wegweisung. Und so sollte die Wegweisung die 10 Aussätzigen und den Priester und damit natürlich auch die Synagogengemeinde zum Ziel der Tora hinführen, nämlich zu Jesus, dem Messias, der diese Vollmacht von Gott hat, der dieses Ziel Gottes in seiner Heilsgeschichte auch erreichen und umsetzen wird. Dass da nur einer kommt, der diese Wegweisung verstanden hat, der auf diesem Weg, den er gewiesen wurde, dann auch zum Ziel kommt, nämlich zu Jesus. Das scheint mir hier seine große Enttäuschung zu sein, dass er sagt, meine Reinigungstat, die ist doch allen 10 zugute gekommen. Wo sind denn die anderen 9? Sie gehen den Weg, der ihnen gewiesen wurde, nicht zu Ende und kommen nicht zu dem Ziel, das Gott für sie hat, nämlich seinen Messias. Dahin kommt dieser Samariter und er tut da ja auch genau das, was nach Philipper 2 das Angemessene ist. Er bekennt, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes. Dahin kehrt er ja um. Er nimmt das Handeln Jesu zum Anlass, Gott zu preisen. Auch das ist ein wesentlicher Punkt der Christuserkenntnis, dass er gekommen ist, um Menschen wieder dahin zu führen, wo sie hingehören, nämlich in die Anbetung und in die Ehre des lebendigen und heiligen Gottes, dass er dafür Menschen wiederherstellt. Und er hat noch eine ganz persönliche Lebenswegweisung für diesen Samariter. Er sagt zu ihm, steh auf, geh in dein Leben, dass du dich im Glauben an mich gehängt hast. Das hat dir geholfen. Wir dürfen hier Glauben nicht als Werk verstehen oder als irgendwas Magisches, sondern als die Grundtatsache, die der Begriff Glauben eigentlich meint. Diese Aussätzigen hatten ja ohnehin keine eigenen Machtmittel mehr und haben sich deswegen an Jesus gehängt. Und das ist Glauben, dass dieser Samariter gesagt hat, auch noch mein letztes eigenes lege ich jetzt aus der Hand und ich hänge mich ganz mit meiner ganzen Existenz, mit allem, was ich bin und habe, hänge ich mich an diesen Jesus, der mir offenbart hat, dass in ihm der lebendige Gott Mensch geworden ist, Menschen an sich nimmt, Menschen herausreißt aus der Not ihrer Verlorenheit und ihres Aussatzes, Menschen auch in ihrer Lebensnot ansieht und in seine Hand schließt, an den hänge ich mich. Das ist die Grundbedeutung von Glauben. Häng dich an diesen Jesus. Das ist Glaube, der dir hilft. Damit geh in dein Leben, lieber Samariter. Denn dass du an Jesus hängst und dass du dein Leben an Jesus hängen lässt, das wird deine Hilfe sein. Amen. Lasst uns miteinander beten.